Bei uns geht es heute um die Flüchtigkeit des digitalen Daseins, um Daten, die sich in ferne Wolken verkrümeln, um Webseiten, die dicht gemacht werden und um andere, die neu auftauchen oder ganz unverhofft wieder auftauchen. Aber wie immer geht es vor allem um einen Blog und um einen Blogger, den wir näher kennenlernen möchten. Herzlich willkommen zum Online-Talk auf D-Radio Wissen. Am Mikrofon begrüßt Sie Michael Gessert. Mit dabei ist mein Kollege Thomas Reintjes und unser Gast, der sitzt nicht leibhaftig hier bei uns in Köln, sondern ist aus dem hohen Norden zugeschaltet, aus Hamburg, aus dem NDR-Studio. Wie immer darf oder muss er sich einmal selbst vorstellen, knapp und kurz in unserem kleinen Personality-Fragebogen. Aussageverweigerung ist auch immer erlaubt. Ich beginne mal. Name?
Felix Schwenzel.
Alter?
Muss ich mal nachdenken. Ich glaube 42.
Beruf?
Wusste ich früher nie eine Antwort. Mittlerweile weiß ich es. Projektleiter ist offiziell auf einer Visitenkarte.
Online seit?
Ich glaube 15 Jahren ungefähr.
Homepage oder Blogadresse?
Wirres.net oder felix.schwenzel.de.
Ein Leben ohne Internet wäre?
Ist wie im Funkhaus sitzen. Ich habe auch kein Internet hier.
Manchmal haben wir hier auch keins, ja. Mein letzter Tweet, bevor die Welt untergeht?
Tschüss.
Der erste Google-Treffer bei der Suche nach Felix Schwenzel?
felixschwenzel.de.
Das kann ich bestätigen. Meine Online-Hobbys sind?
Lesen.
Und die Offline-Hobbys?
Auch lesen.
Das oder der Blog?
Das muss ich tatsächlich nachdenken, schlimm, ne? Aber es ist natürlich das Blog.
Mac oder Windows?
Mac, natürlich.
Google oder Apple?
Beides.
Sprosse oder Schnitzel?
Ich habe zum ersten Mal Schnitzel gemacht tatsächlich letzte Woche. Schnitzel also.
Hamburg oder Berlin?
Beides.
Ja, da waren ein paar Antworten, wo beides die Antwort war. Und vielleicht fangen wir mal bei den letzten beiden Fragen, knüpfen wir so ein bisschen an. E-Hack ist ja momentan in aller Munde und bei manchen Leuten dann leider auch woanders im Körper oder eben hoffentlich auch nicht. Sie sind ja gerade in Hamburg und pendeln regelmäßig in die Bundeshauptstadt. Haben Sie da am Hafenfest teilgenommen im Mai in Hamburg?
Zwangsläufig, weil ich da am Hafen sozusagen wohne und mir den ganzen Krach anhören muss und dann die Idioten, die uns dann vor die Haustür pinkeln, angucken muss. Aber selbst hingegangen bin ich nicht.
Nö. Und offensichtlich auch keine Schäden von Essen, von Gemüse oder Fleisch oder was immer es jetzt auch war. Jedenfalls, da war ein Status vom 27. Mai, da hieß es immer noch keinen blutigen Stuhl.
Genau, also ich habe daran gemerkt, dass ich offensichtlich mich nicht gesund genug ernähre, also nicht genug Gemüse esse, aber jetzt weiß ich, dass ich zumindest auch keine Sprossen gegessen habe. Aber der Witz ist natürlich, wie ganz vieles funktioniert ja natürlich nur zu demjenigen Zeitpunkt. Wenn ich den jetzt wiederhole, den Witz oder sie, dann funktioniert das gar nicht mehr.
Man weiß natürlich jetzt wieder momentan gar nicht mehr, was überhaupt los ist. Also vielleicht ist das Schnitzel auch nicht mehr in Ordnung, aber wir warten das mal ab.
Felix, das Leben ist gefährlich.
Das ist gefährlich, bleibt gefährlich und ich nehme an, in einiger Zeit werden wir dann sowieso wieder weitermachen wie bisher. Anders geht's ja auch gar nicht. Sie haben ursprünglich Architektur studiert, aber Sie entwickeln und errichten jetzt hauptberuflich, ich sag mal, virtuelle Gebäude, nämlich Webauftritte und Ihr eigenes Heim im Netz sozusagen, also virres.net, das haben Sie natürlich auch selbst aufgesetzt und zwar nicht als Mainstream-Lösung, ich sag mal WordPress oder sowas irgendwie, sondern als eigene Lösung, als puristische Lösung, muss man sagen. Wie funktioniert das? Wie ist das aufgebaut?
Das ist jetzt schon ganz schön technisch, aber Sie wissen ja eher, was Ihre Hörer so interessiert. Ich erzähle da gerne von. Aber eigentlich ist es gar nicht so selbst gemacht, sondern es ist einfach ein uraltes Content-Management-System, was ich tatsächlich mal vor 10 Jahren ungefähr ausprobiert habe. Und das lief halt, funktionierte und dann ist es jahrelang, hat es weiter funktioniert. Und wenn es nicht mehr funktioniert, da habe ich es repariert. Also es ist im Prinzip wie so ein alter Käfer, der jetzt irgendwie noch ein paar Spoiler gekriegt hat und neu lackiert wurde hier und da. Also es ist nicht ganz selbst programmiert, aber es ist irgendwie eine Lösung, glaube ich, die auf der ganzen Welt zumindest mittlerweile kein Mensch mehr benutzt. Aber sie funktioniert halt einigermaßen.
Sie funktioniert, sie sieht ziemlich puristisch aus, muss man sagen. Und da muss man ja auch erwähnen, ein ganz wesentliches stilistisches Merkmal, das kann ich nicht verschweigen, Sie schreiben alles klein.
Genau, ich glaube, vor ein paar Wochen, Monaten war mal Udo Vetter hier der, bei Ihnen, der meinte, dass er das alles sehr gerne liest bei mir und dass ich nur einen großen Fehler machen würde, ich würde alles klein schreiben. Und daraufhin, als ich das gehört habe, habe ich mich erstmal sehr über das Kompliment gefreut von Udo Vetter und dann einfach mal für eine Woche oder zwei alles groß geschrieben. Und dann haben sich aber so viele Leute darüber beklagt.
Alles groß oder nur die Anfangsbuchstaben?
Na gut, also ich habe korrekte Groß- und Kleinschreibung versucht zu benutzen.
Die Shift-Taste geht tatsächlich noch. Ich dachte, die wär vielleicht einfach kaputt.
Ja. Ich habe das tatsächlich für ein paar Tage, vielleicht sogar 2 Wochen gemacht, aber die Leute haben gesagt, das ist irgendwie nicht mehr, wie es sein soll. Das ist nicht das Richtige.
Ist ja so, abgesehen hier von diesem optischen Gestaltungswillen, man könnte das ja auch für eine Geschichte Strategie halten, weil sie kriegen ja eine ganze Menge Postings dann von Usern zu diesem Aspekt eben. Haben sie schon mal nachgezählt oder prozentual so abgemessen, wie viel Anteil der Bemerkungen auf diese Tatsache entfallen?
Das kommt dann so wellenartig, nämlich genau dann die Wellen, wenn mich jemand anders oder ein Mainstream-Medium oder meinetwegen das Bildblog zum Beispiel verlinkt. Dann kommen irgendwie 3000, also beim Bildblog ist immer so, dass dann 3000 Leute ungefähr pro Tag kommen und da sind dann ungefähr 5 dabei, die dann bemerken, dass ich alles kleinschreibe und meinen, dass man das auch nochmal aufschreiben müsste, dass das ja nicht richtig ist. Aber in der Regel, wenn so Alltagsgeschäft ist und meine 500 Leser pro Tag oder manchmal auch nur 300 Leser pro Tag, die haben sich so dran gewöhnt, da redet eigentlich keiner mehr davon.
Noch weiter so Äußerlichkeiten, wenn ich mich nicht täusche, habe ich auch noch nirgendwo so genau die Aufklärung eben der Leser über die Speicherung von Besucherdaten gelesen. Also das jedenfalls ist mir das noch nirgendwo anders so aufgefallen, dass wird da ganz genau hier erklärt, was da alles passiert oder was da nicht passiert oder wie das weitergeleitet wird. Das hat natürlich, nehme ich auch ein bisschen an, mit ihrer professionellen Seite da zu tun, dass sie sich damit beschäftigen. Aber kommen wir mal von den Äußerlichkeiten jetzt zu Inhalten. Sie gehören ja irgendwie, um diesen etwas abgedroschenen Spruch zu bringen, zum Urgestein der deutschen Blogosphäre. Ich zitiere mal hier von der Seite: Wirres wird seit 2001 von Ich oder X hergestellt und ist verwendbar bis 2012. Was heißt das mit dem verwendbar bis? Wird das dann verlängert?
Muss ich immer verlängern, ja. Manchmal vergesse ich das zu verlängern, dann weist mich jemand darauf hin, dass es um ist, das Wirres, dass es schlecht geworden ist und dann verlängere ich es halt. Weiß nicht, es ist halt auch, glaube ich, schon ein 10 Jahre alter Spruch, den ich vielleicht mal aktualisieren sollte, aber da fällt mir dann auch nichts geradezu ein.
Ja, aber verlängern ist doch schön.
Ja.
Irgendwie, es ist ja so ein Markenzeichen von Ihnen, würde ich mal auch postulieren, dass Sie einerseits gerne Klartext reden, inhaltlich, andererseits aber auch gern mit der Sprache spielen, dann offenbar kein Sklave eines Rechtschreibprogrammes sind, dafür aber manchen grammatikalischen Varianten zugeneigt, also zum Beispiel die Vergangenheitsform von Schreiben, die heißt bei Ihnen Schrob. Und Sie lassen bei Ihren Postings also durchaus mal eine ganze Menge Interpretationsspielraum offen. Deswegen jetzt mal die Frage oder die Gelegenheit zu einer Exegese, wenn Sie möchten. Was bedeutet Wirresnet und was ist ein Fachblock für Irrelevanz?
Naja, Relevanz, weiß man ja, ist Firlefanz. Trotzdem wird in diesen Blogosphären-Diskussionen ganz oft oder überhaupt journalistischen Diskussionen ja über Relevanz gesprochen. Und ich sehe das als einen Luxus an, dass ich nicht relevant sein muss oder nicht wichtig sein muss, dass ich machen kann, was ich will. Eben unter anderem auch die Kleinschreibung oder eben komische Sprachsachen und vor allem noch wichtiger, im Gegenteil zu Journalisten, nicht alles erst erklären muss, damit es jeder versteht, sondern ich kann irgendwie einfach drauf losschreiben, ohne Hintergründe zu erklären. Im besten Fall vielleicht noch ein Link. Das ist im Prinzip, was dahinter steckt, hinter dem Spruch Fachblock für Irrelevanz. Also es ist, ich muss mich auch nicht rechtfertigen, dass ich dann über meinen Stuhlgang schreibe oder über andere, eben für die meisten Menschen auf dieser Welt, irrelevante Sachen. Manchmal mache ich dann vielleicht auch was Relevantes zufällig, aber die Irrelevanz ist doch ein bisschen mehr mein Steckenpferd dann.
Gibt es denn außer der Irrelevanz oder außer dem Motto, ich schreibe, was ich will, irgendwie sowas wie ein Leitmotiv für das Blog?
Ist mir jetzt aufgefallen, jetzt zur Vorbereitung, dass ich nochmal in meinen Archiven gestöbert habe. Ehrlich gesagt gibt es kein Thema, kein Leitmotiv. Also das einzige Leitmotiv ist ich halt, also was mich halt interessiert. Wobei das natürlich kein Thema ist oder keine Sache, die man beschreiben kann. Also es geht von, ich habe in letzter Zeit gemerkt, dass es sehr viel so, wie heißt das, Medienjournalismus ist. Also dass ich mich über eben Zeitungen oder Zeitschriften aufrege oder einzelne Artikel oder da was schreibe oder über Journalisten, die komische Formulierungen benutzen.
Ja, ist uns auch aufgefallen, aber da werde ich auch nochmal hinter drauf zurückkommen und haben wir noch ein bisschen Gelegenheit, gleich drüber zu sprechen. Vielleicht erst mal zwischendurch ein Hinweis an unsere Hörer, die Radio Wissen Online Talk. Bei uns ist eben Felix Schwenzel von Wirres.net zu Gast. Und wenn Sie Anregungen, konkrete Vorschläge oder auch Kritik haben, dann können Sie das während der laufenden Sendung machen, hier per Mail an wissen@diradio.de oder per Twitter unter @diradiowissen oder bei Facebook unter dwissen. Da hält auch mein Kollege Thomas Reintjes hier ein bisschen Auge drauf und dann können wir da auch ganz schnell darauf reagieren. Wirres.net, Sie haben es vorhin selbst gesagt, Herr Schwenzel, Sie waren ja schon mal ganz kurz bei uns in der Sendung, nämlich sozusagen als Empfehlung oder Bookmark von Udo Vetter vom Lore-Blog. Und da hatte ich damals so ganz spontan mal gefragt, ob er Sie auch schon mal anwaltlich vertreten hat, weil Sie ja doch manchmal so etwas eine direkte Ausdrucksweise pflegen da. Und da hat er sich aber auf seine anwaltliche Schweigepflicht berufen. Deswegen jetzt an Sie die Frage, hatten Sie schon mal juristischen Ärger aufgrund eines Eintrages auf Wirres.net?
Diverse Male. Also es hat in letzter Zeit nachgelassen, aber es gab schon das eine oder andere Mal. Ich habe die meisten tatsächlich schon wieder vergessen, aber Udo Vetter habe ich auch ab und zu mal angerufen, ja.
Ah ja, dann ist das von der Seite jetzt geklärt und Sie dürfen das ja auch sagen. Ja, noch eine technische Frage sozusagen. Sie sind ja sehr viel unterwegs. Wenn Sie bloggen, machen Sie das so stationär von einem normalen Computer aus oder mehr unterwegs irgendwie von einem mobilen Device, wie man so schön sagt?
Nö, ich habe immer meinen Computer dabei. Den trage ich immer am Mann und das Internet habe ich dann entweder da, wo ich gerade bin oder eben übers Handy. Aber Schreiben über ein mobiles Device ist mir doch zu unpraktisch oder vielleicht sind meine mobile Devices noch zu unpraktisch dafür. Aber Twittern geht natürlich übers Handy ganz gut und manchmal poste ich auch per E-Mail, per Handy ein Foto ins Weblog. Das geht irgendwie, habe ich irgendwas gebastelt. Manchmal funktioniert das dann sogar, dass ich sozusagen Moblogging nannte man das in den 80er Jahren, glaube ich.
Ja, wir haben hier bei dRadio Wissen Online Talk eine Tradition, nämlich dass unsere Gäste ein paar Lieblingsbookmarks mitbringen, sozusagen als Empfehlung oder als Lotsen ins Netz. Auch irgendwie, Sie finden diese Links auch auf unserer Webseite wissen.diradio.de und Felix Schwenzel von Wirres.net hat da eine ganze Menge im Angebot gehabt. 10 haben wir jetzt draufgestellt. Die werden wir wahrscheinlich nicht alle in der Sendung hier vorstellen können. Wir beginnen mit 2 Bookmarks, die so ein bisschen was gemeinsam haben, zum Beispiel den Anfangsbuchstaben. Das eine ist http://klatschrose.wordpress.com und das zweite ist Katja Kelm. Vielleicht zu dem ersten, Klatschrose. Was hat es damit auf sich?
Also das ist ein bisschen so für mich das klassische oder das, was ich am Bloggen toll finde. Da ist eben irgendjemand, der sein Leben so lebt und vielleicht auch mit Technik gar nicht so viel am Hut hat. Und durch Dinge wie Twitter oder eben WordPress.com, also eine Blogging-Plattform und das können auf einmal diese Leute, wenn sie Lust haben, Sachen ins Internet schreiben. Und bei manchen klappt das halt ein bisschen besser, weil die entweder Humor haben oder Fähigkeiten gut zu formulieren. Und das ist so ein Klassiker, finde ich. Das ist tatsächlich eine ehemalige Arbeitskollegin von meiner Frau, die auch schon so im Büro immer lustig war und dann eben einfach mal irgendwann angefangen hat zu twittern. Und dieses Blog, klatschrose.wordpress.com, ist jetzt, glaube ich, auch noch relativ frisch, gerade mal 2-3 Monate alt. Aber für mich so ein Klassiker oder so ein extrem gutes Beispiel, wozu eben Blogs einen befähigen. Nämlich, dass man Dinge, die man witzig findet oder die andere Leute witzig finden können, einfach ins Internet stellt und dann finden andere Leute das. Und jetzt empfiehlt gerade heute, hat Anke Gröner das auch empfohlen in ihrem Blog, weil sie es auch angefangen hat zu lesen und toll findet. Und das ist so für mich prototypisches Bloggen.
Und sie schreibt auch klein.
Das ist natürlich auch extrem sympathisch dazu.
Dann machen wir direkt mit dem nächsten weiter. http://katjakelm.de, auch alles klein geschrieben.
Ja, und es ist zufällig auch noch meine Frau. Und das gefällt mir natürlich auch total gut, was sie da macht. Also sie ist Künstlerin und schreibt halt über das, was sie macht. Und ich finde seit dem Architekturstudium diesen Aspekt vom Making of immer interessant. Also ich fand Architektenvorträge, die sozusagen das fertige Produkt gezeigt haben, meistens nicht so spannend wie Architektenvorträge, die darüber erzählt haben, wie schwierig das war, dieses Ding zu bauen oder was es eben für Schwierigkeiten oder auch für schöne Dinge während des Baus gab und wo man lernte, wie man das eigentlich macht. Und genauso finde ich es immer sehr interessant, das ist der zweite wichtige Aspekt, den ich sozusagen beim Bloggen besonders toll finde, dass man in Berufsgruppen, mit denen man vielleicht nicht so viel Kontakt normalerweise hat, einen guten Einblick gewinnen kann. Also Lawblog ist so ein Klassiker. Wer interessiert sich für das Leben von Juristen oder für die Arbeit von Juristen? Aber wenn man Udo Vetter liest, interessiert man sich auch auf einmal als Juristenhasser für Juristen und findet die sogar sympathisch auf einmal. Und genauso ist das eben auch mit Architekten oder eben Künstlern oder Supermarktbetreibern. Das ist schon, finde ich, toll.
Und da muss man aber auch sagen, da haben Sie jetzt aber auch wirklich als Webkonstrukteur an der Seite haben Sie auch mitgebastelt. Das steht jedenfalls drin und
genau.
So ist es. Ja, wir hatten diese Woche einige personelle Abwechslung hier bei uns in der Webschau, wo wir also jeden Tag um 9 und um 13 Uhr den Blick ins Netz werfen. Und Thomas Reinches sitzt hier neben mir, der war gestern der Frühaufsteher, hat aber auch trotzdem die ganzen Themen der Woche im Auge gehabt und kann die uns jetzt ein bisschen referieren. Was war denn so los in der Woche?
Ja, die Themen der Woche in der Webschau hatten eigentlich auch interessanterweise eine Gemeinsamkeit. Es war irgendwie so die Ein- und Abschaltwoche. Nicht beschäftigt haben wir uns mit Kernkraftwerken, die auch eventuell abgeschaltet werden oder bleiben, sondern mit Websites, die ein- und abgeschaltet werden. Zum Beispiel von Sony, da waren nochmal die Hackerangriffe Thema. Und da wurden dann ja auch teilweise die Webdienste von Sony ausgeschaltet, später wieder eingeschaltet. Apple will sein Cloud-Rechenzentrum einschalten. Der Nutzer soll seinen PC ausgeschaltet lassen können. Das Filmstream-Verzeichnis Kino.to war natürlich auch großes Thema, das von der deutschen Polizei abgeschaltet wurde. Carta.info hat sich selbst abgeschaltet bzw. macht Pause. Ja, und dafür wurde River.de wieder eingeschaltet. Felix Schwenzel, hat Sie eines dieser Ereignisse besonders gefreut oder geärgert? Sind Sie da irgendwo mitgegangen emotional?
Ja, bei allen Themen natürlich ein bisschen. Aber Riva ist natürlich besonders erfreulich, dass es das wieder gibt. Also das ist ein Projekt, was ich immer sehr gerne mochte von Anfang an und was ich toll fand und sehr traurig fand, als es abgeschaltet wurde und sehr schön finde, dass es jetzt wieder da ist.
Aber bei Viris.net war über keine dieser Meldungen was zu lesen. Also war es dann doch irgendwie kein Thema für Sie?
Das ist dann auch die Fragmentierung. Also Riva habe ich mich bei Twitter kurz gefreut und diese Themen jetzt Carta oder Suni oder da fehlt sozusagen die Erregungsschwelle dann doch, dass ich drüber schreibe.
Okay, ja, über River habe ich zumindest einen alten Eintrag gefunden, den ich auch sehr schön fand. Deswegen ein kurzes Zitat mal von Viris.net. Da hatten sie nämlich geschrieben, das war im Februar, als es abgeschaltet wurde. Das Tolle an River waren gar nicht die Stories, die es oben oder auf der Startseite anzeigte, sondern die Links drunter, die Metaebene, wer was über die Stories sagte und die nach oben schwommen. Nicht die Dinge, die oben schwammen, waren das wirklich Interessante, sondern die, die es zum Schwimmen brachten. Ja, und ich glaube, das kann man immer noch auch beim neuen River jetzt unterstreichen.
Genau, also das ist ja das wirklich Interessante und vielleicht auch das der Grund, warum ich oft zu bestimmten Themen gar nicht schreibe, weil es ist ja von vielen Leuten schon alles gesagt worden und wenn man irgendwie noch was Lesenswertes schreiben wollte, müsste man sich richtig anstrengen, was auch nicht immer so meine Sache ist. Aber das ist bei Riva eben das, dass man, falls man was oder dass die Chance zumindest besteht, dass man auch mal alternative Sichtweisen ganz gut findet zu bestimmten Themen. Nicht immer das, was alle schreiben, sondern also es ist einfach so ein Stecknadelfinder im Heuhaufen.
Ist es das, um dass es geht beim Eintauchen in River, in diesen Nachrichtenfluss neue Meinungen zu lesen oder geht es auch darum, neue Blogs zu entdecken? Was ist so das
Hauptmotiv? Ja, beides, tatsächlich beides. Also ich glaube, sowohl jetzt natürlich auch wichtig, so einen Überblick zu kriegen, also auch wieder Relevanz ist Firlefanz natürlich, aber etwas, was nach oben gespült wird, weil es viele Reaktionen hervorruft, es hat dann oft auch einen Grund, sich damit kurz auseinanderzusetzen. Aber das dann wiederum reflektiert zu sehen oder eben auch zu sehen, was Leute, die vielleicht nicht so bekannt sind und nicht auf dem Radar sind, dazu sagen, das ist dann schon ganz interessant, denke ich.
Wenn ich da mal ganz kurz reinhaken darf, eben, es gibt da so einen Standpunkt, der sieht das ein bisschen anders und da zitiere ich oder referiere auch mal auf das Dossier damals Deutsche Blogger in der FAZ, das war im April 2010 von Markus Jauer, es war also ein größerer Übersichtsartikel über die deutsche Blogosphäre und da ist auch ein bisschen damals auf die Funktion von River eingegangen worden, da zitiert er zum Beispiel Anne Roth von Analyst, die eben damals so ein bisschen beschrieben hat, dass sie angefangen hat, River zu spielen. Das funktioniert also so, dass man da guckt, was da auftaucht und sich dann einmischt, weil das sozusagen dann eben dazu führt, dass man selbst wieder stärker wahrgenommen wird als Blogger oder als Bloggerin in dem Fall. Das heißt also so ein bisschen so eine Selbsthochschaukelung oder eine Selbstrelevanzerzeugung. Dazu dann praktisch die Frage, haben Sie dann in dieser Weise jemals River gespielt oder wollen Sie es wieder spielen?
Na, das ist ja allgemein beim Bloggen so. Man weiß, es gibt bestimmte Themen, wenn man da was zu schreibt oder wenn man bestimmte Leute angreift auf eine bestimmte Art und Weise, dann kann man damit sehr viel Resonanz hervorrufen. Und diese Resonanz spiegelt sich dann meinetwegen auch bei Riva oder anderen Relevanzmessern oder Reaktionsmessern. Das ist im Prinzip eine Plattitüde so ein bisschen. Also mit anderen Worten, wer laut schreit oder wer die Themen, die Leute, die gerne Leuten zuhören beim Schreien anspricht, der kriegt auch Reaktionen. Was auch wichtig ist, denke ich, jemand, der im Fernsehen winkt, der kriegt zwar Aufmerksamkeit, macht sich aber auch nicht unbedingt viel, keinen guten Ruf damit. Also das ist genau das Gleiche, wenn man sozusagen die ganze Zeit nur um Aufmerksamkeit buhlt, ohne auch was zu liefern, dann lässt die Aufmerksamkeit natürlich auch relativ schnell nach. Und Riva ist natürlich jetzt leider nicht so intelligent, auch dann diese Filtermechanismen, die man als Mensch einfach dann anwenden muss, nochmal sozusagen über diesen großen Haufen, der immer noch groß ist, der schon ausgesiebt ist, muss man halt einfach nochmal selbst filtern dann.
Es gab ja in den Monaten, wo River jetzt nicht da war, immer mal wieder so Stimmen, die sich die Seite zurückgewünscht haben. Also sie wurde als ganz wichtig für die deutsche Blog-Szene eigentlich bewertet, auch weil gesagt wurde, die Seite fördert erstmal die Diskussion unter den Blogs und in der Zeit, wo es River nicht gab, da hat eigentlich jedes Blog eher so für sich gepostet und es gab nicht diese große Vernetzung, weil anscheinend diese Plattform fehlte, auf der diese Vernetzung dargestellt wurde. Ging Ihnen das mit virres.net auch so?
Nö, ist mir jetzt nicht so aufgefallen. Also, aber es kommt natürlich auch immer auf die Wahrnehmung an. Ich denke, dass es vielleicht ganz gut für die Außenwahrnehmung auch ist, dieses Riva. Ein bisschen natürlich auch für die Innenwahrnehmung, aber ich habe zumindest, meine ich, dass ich genug Werkzeuge habe, um bestimmte Sachen mitzukriegen. Also wenn jemand über mich schreibt, kriege ich es auch ohne Riva mit. Oder wenn jemand Themen, die mich interessieren, aufgreift, dann schwappen die auch an mich ran. Also es gibt ja verschiedenste Werkzeuge, die man mit von Google Alerts über RSS-Feeds, die sozusagen einen monitoren, da gibt es ja alle möglichen Sachen, die man da machen kann. Aber einfacher ist es natürlich mit Riva auch. Aber ich habe nicht das Gefühl gehabt, dass das irgendwie groß zu Veränderungen geführt hat.
Okay, die Seite hat jetzt einen großen Sponsor, aber als sie im Februar geschlossen hat, da war das eben aus Geldmangel. Robin Meyer-Lucht von Kater.info hat im Prinzip den gleichen Grund jetzt für die Pause von Kater angeführt. Beides, River und Kater, sind im Prinzip Projekte, die ja mehrere bis viele Blogs zusammenführen. Für mich stellt sich deshalb eigentlich die Frage, können Blogprojekte vielleicht nur dann funktionieren, wenn dahinter eine Person steht, die sich mit Hilfe des Blogs vermarktet und dadurch anderswo Geldquellen erschließt, was eben bei Kater und River nicht so gut funktioniert hat?
Das sind natürlich jetzt ganz existenzielle Fragen, aber ich glaube, die Frage, die Sie jetzt gestellt haben, kann man gut mit Ja beantworten, wobei es nicht ausschließlich so sein muss, denke ich. Aber das ist zumindest das Geschäftsmodell, in Anführungszeichen, was sich bewährt hat.
Funktioniert das auch für Felix Schwenzel?
Ja, immer mal wieder. Also ich habe mal vor 2 Jahren für ein Jahr lang so ein Video-Podcast-Dings gemacht. Das hat natürlich war nur möglich, weil mich jemand gekannt hat oder jemand Filmchen, die ich auf Virusnet gestellt habe, gesehen hat und gesagt hat, dann können wir den mal fragen, ob er nicht was für uns auch machen will. Also oder eben, dass mich der ein oder andere fragt, ob ich was für den schreiben will, was dann auch bezahlt wird. Meistens nicht so fürstlich, aber manchmal dann doch. Also insofern funktioniert das, aber ich sehe es trotzdem als Luxus an, davon nicht leben zu müssen. Also das fände ich sehr anstrengend.
Mhm. Haben Sie denn schon mal ans Abschalten gedacht oder ist Ihnen die Lust am Bloggen schon mal vergangen?
Nö, aber wenn ich keine Lust habe, dann blogge ich halt nichts, dann schreibe ich halt nichts. Und das kann dann auch manchmal schon auch 3-4 Tage lang so sein, dass ich keine Lust habe.
Oder manchmal habe ich auch gesehen, geht es dann auch vom Thematischen so ein bisschen rüber eben zu der Abbildung des Alltags. Ich glaube, Sie haben eine ganze Zeit intensiv darüber berichtet, wie die Küche renoviert haben. Und da habe ich auch Neues erfahren über die Scharniere, die da zweckmäßig für sind und dass die bei einem großen schwedischen Möbelhändler ein bisschen überteuert angeboten werden. Also auch praktische Hinweise hier offensichtlich. Aber Sie sind dann wieder von dem ganz Speziellen auf das Allgemeine wieder ein bisschen zurückgekommen danach. Vielleicht haben wir wieder Zeit für zwei Bookmarks hier. Ich habe ja einfach welche aus dieser Zehnerliste rausgegriffen. Ich hoffe, das sind nicht hinterher diejenigen, die wir nicht besprechen, die Ihnen am meisten am Herzen gelegen hätten. Aber das ist dann sozusagen jetzt dann Zufall. Ich habe hier http://daringfireball.net und dann habe ich noch http://haukundbauer.blogspot.com. Erstens Daring Fireball, da wird geschrieben von einem John Gruber und da geht es irgendwie um Apple.
Ja, also auch das sind natürlich sozusagen Beispiele, die ich eher prototypisch rausgesucht habe. Also vielleicht sage ich noch kurz, wie ich Blogs lese, ist wirklich nicht, dass ich jetzt die Blogadresse in Browser eingebe, sondern ich schmeiße wirklich alles in meinen RSS-Reader. Und alles, was mir über den Weg kommt und wenn irgendwas nervt, fliegt es wieder raus. Aber sonst fliegt eigentlich fast nie was raus. Und trotzdem ist Daring Fireball so ein prototypisches Beispiel, finde ich, auch wieder fürs Bloggen. Nämlich, dass Experten oder Leute, die sich in einem Thema wirklich gut auskennen, eine Stimme haben oder eine Stimme bekommen, die auch sehr gut hörbar ist. Und zwar so gut hörbar ist, dass, glaube ich, Dinge, die John Gruber über Apple schreibt und auch durchaus mal das ein oder andere Kritische, auch bei Apple gehört werden. Das finde ich hochinteressant, erstens das eben nur zu lesen, zu konsumieren und eben auch zu verfolgen, wie eben so ein, weiß noch nicht mal, ob er Journalist ist, jemand, der zu Hause sitzt und über Apple schreibt, im Prinzip auf einmal davon leben kann und auch zu so einer, ja, eben eine Stimme, die gehört wird. Aber ganz wichtig, der Mann kennt sich aus, kann gut schreiben und eben schreibt kein so Larifari-Zeug, sondern es hat meistens schon relativ Hand und Fuß. Aber ab und zu schreibt er auch über Sachen, die nicht von Apple sind oder schreibt auch, verlinkt auch mal irgendwie ein lustiges Filmchen oder so. Auf jeden Fall sehr lesenswert, meiner Meinung nach. Auch übrigens sehr puristisch vom Layout und war auch durchaus hier und da mal mein Vorbild bei der Gestaltung meiner eigenen Seite.
Die zweite Seite, Haug und Bauer, da ist nicht so ganz viel zu lesen. Ab und zu ist da mal ein bisschen Text, aber eigentlich geht es da um was anderes.
Genau, das sind, glaube ich, Comics, die am Rande der Gesellschaft in der FAZ-Sonntagsausgabe erscheinen, die da irgendwie, ich glaube, 2 Tage oder 3 Tage später als in der FAZ am Sonntag, also sprich am Dienstag, eben auftauchen. Erstens sind die ganz witzig, aber zweitens finde ich es eben deshalb toll, weil ich mir nicht die FAZ kaufen muss, um diesen Comic zu lesen, sondern eben diese Comics, die wirklich, habe ich ja schon gesagt, sehr witzig sind, zu sehen. Und das Gleiche ist zum Beispiel, das haben sie jetzt nicht mit reingenommen, Klaus Stuttmann, der Karikaturen, glaube ich, unter anderem auch für den Tagesspiegel macht, der postet jeden Abend oder am späten Nachmittag 1 oder 2 und manchmal auch 3 Karikaturen, wovon dann eine jeweils für den Tagesspiegel dann auch auftaucht. Das heißt, wenn ich den Tagesspiegel am Montag kaufe, dann kenne ich die Karikatur da drin schon. Aber das finde ich eben toll, dass die Autoren, die Zeichner, die Leute, die produzieren, eben diese Dinge veröffentlichen und damit eigentlich auch Selbstpromotionen machen und mich erfreuen. Das ist das Wichtigste.
Jetzt haben wir über 2 fremde Blogs geredet. Jetzt wollen wir mal wieder ein bisschen über Wirres.net reden. Was ist denn sozusagen, ich habe das schon angekündigt, diese Frage, und ist natürlich ein bisschen breit gefasst. Gibt es so irgendwas, was Sie als Ihren gelungensten oder bedeutendsten oder den am meisten am Herzen liegendsten Text bezeichnen würden? Und wenn Sie Lust haben, wollen Sie uns da mal was vorlesen, dass wir so ein bisschen Eindruck kriegen, wie Sie schreiben?
Also richtig gelungen habe ich jetzt, weil Sie gefragt haben, habe ich nachgeguckt. und ein bisschen in meinem Archiv, da ist nichts, was wirklich richtig gelungen ist. Also das funktioniert ja meistens, das, was ich schreibe, auch nur aus der Situation oder eben aus der Zeit oder aus dem, auf was ich mich da meistens beziehe. Also es gibt relativ wenig. Früher, vor 6, 7 Jahren, habe ich mal so Geschichten geschrieben, die durchaus für sich stehen oder funktionieren würden. Aber das wäre, glaube ich, dann auch zu lang, um das vorzulesen. Vor 5 Jahren habe ich mal einen Witz geschrieben, der ist nur 2 Zeilen lang, wo ich tatsächlich relativ stolz drauf bin. Den kann ich ja mal, wenn Sie drauf bestehen, dann auch mal kurz vorlesen.
Bestehen wir natürlich drauf, ganz klar. Ja.
Also der heißt, ist ein Lieferwagenwitz. Und die Frage ist: Wie nennt man erfolgreichen Sex in einem Mercedes-Lieferwagen? Das ist eben die In-Vitro-Fertilisation. Das ist jetzt, weiß nicht, öffentlich-rechtlich und Werbung und so, aber ich fand das damals sehr, sehr witzig und witzigerweise auch immer noch jetzt. Es gibt viele Witze, die ich gar nicht mehr verstehe von mir selbst auch. Ich habe einen gelesen, ich kann den nicht mehr erklären und kann mir auch nicht erklären, wie ich darauf gekommen bin.
Ganz ehrlich gesagt, ich habe es auch nicht verstanden, als ich darauf geguckt habe. Aber das ist möglicherweise, ja, ist vielleicht irgendwie situationsbedingt gewesen oder vielleicht Einfluss von irgendwas, keine Ahnung. Ja, im Grunde genommen, also die Frage, was man denn eigentlich in so einem Blog schreiben sollte oder was man da vielleicht nicht schreiben sollte, da haben Sie ja mal in einem Interview bei jetzt.de was zu gesagt. Und da haben Sie zum Beispiel, ich zitiere jetzt mal hier, gesagt oder an den Ratschlag gegeben, wenn du nicht anonym bloggst oder online bist, sollten meiner Meinung nach sexuelle Vorlieben, Hautkrankheiten und Figurprobleme unerwähnt bleiben. Wenn du einen Apple-Rechner hast, schreib das, du hast automatisch mehrere hundert Fans. Und dann, ich überspringe ein bisschen, vor allem aufrichtig schreiben. Blogger lieben Loser und Peinliches, Google und dein zukünftiger Chef weniger. Schwierig, da eine Balance zu finden. Und ja, ich mache nochmal weiter. Wir sind hier im Öffentlich-Rechtlichen. Ich zitiere trotzdem weiter. Bloggen ist letztendlich eine Online-Selbstdarstellung und kann zu Jobs und Gelegenheiten zum Ficken führen. Ja, auf jeden Fall, wenn man bei Ihnen auf der Seite in diesen Links nachguckt, gelungene Texte oder Bestes und dann eben auch meist Gelesenes, dann ist mir eigentlich aufgefallen, das sind eher persönliche oder ziemlich intime Einträge. Das würde dafür sprechen, dass eben das tatsächlich die Leute interessiert. Und sie interessieren sich aber auf der anderen Seite eben auch ganz offensichtlich ja für Politik und schreiben da gern oft und auch pointiert zu. Und jetzt nochmal die Frage zu der fachblocklichen Relevanz oder Irrelevanz. Wie relevant ist denn das Netz und ein Blog in der Wirkung auf, ich sag mal, die tatsächliche oder reale Politik? Sie haben ja mal richtig Wahlkampf gemacht und damals hieß der Artikel Gauck is my president. Das war so ein Beispiel.
Tatsächlich habe ich mir das auch aufgeschrieben, so nach dem Motto, was ist denn mal bemerkenswert gewesen? Und drunter geschrieben habe ich mir als Stichwort grandioses Scheitern. Also ich finde das insofern toll oder beispielhaft, oder es zeigt eine ganze Menge, wie das Netz funktioniert und wie die Welt funktioniert oder die Politik funktioniert oder eben auch nicht funktioniert. Da gab es ja diese Facebook-Kampagne, dass Gauck mein President ist oder dass Wolf mein President nicht ist, wo relativ viele, ich glaube irgendwie in die Zehntausende ging das, Leute mitgemacht haben. Und dann wollten die Organisatoren dieser Facebook-Seite diese Bewegung auf die Straße bringen und da bin ich dann auch zur ersten Demonstration gegangen. Einerseits, weil ich auch Gauck gut fand und andererseits, weil ich mir das auch angucken wollte. Und da waren halt irgendwie, ich will nicht übertreiben oder untertreiben, aber 30, 40 Leute oder so da. Und finde ich, oder das habe ich dann eben auch geschrieben, was ich wiederum auch faszinierend fand, dass dann jemand sich gewundert hat, dass ich das so unverblümt darstelle, weil ich ja offensichtliche Sympathien auch damit hatte. Also ich finde es auf jeden Fall interessant, dass manche Dinge funktionieren und manche Dinge eben nicht funktionieren, weil auch andere Dinge, die im Netz entstanden sind, sind ja doch in die Politik so reingeschwappt, dass sie durchaus da Wirkung hinterlassen haben. Also dieser, ich glaube, Jugendschutz-Medien-Staatsvertrag oder wie das Ding hieß, was dann letztendlich in Nordrhein-Westfalen gescheitert ist, das ist, denke ich, schon auch eine Netzbewegung gewesen, die es geschafft hat, ins echte Leben zu schwappen. Bei Gauck hat es halt nur ansatzweise funktioniert, so dass Gauck sich ein bisschen gefreut hat und die Medien was zu schreiben und zum Filmen hatten. Aber ansonsten sieht man ja heute auch, ist halt Wolf Präsident geworden. Und auch wenn es ein bisschen geknarzt hat mit der Web-Präsidentschaft, Bewegung oder Facebook hatte das, glaube ich, nicht so viel zu tun. Jetzt habe ich ganz vergessen, was Sie eigentlich gefragt hatten.
Ja, das war eigentlich so die Frage, ob ein Blog oder das Internet sozusagen politische Wirkung dann erzielen kann. Aber das haben Sie jetzt im Beispiel, haben Sie es ja so ein bisschen gesagt. Das hört sich dann so etwas, ja, ich will nicht sagen resignativ, aber doch auf jeden Fall so an, sehr realistisch an, in Anführungszeichen. Und die haben ja auch so einen Beitrag nochmal dazu geschrieben, der heißt Likes und Kreuzchen, also wo es eben auch darum geht, was eigentlich jetzt eine politische Partizipation im Netz ist. Und auch da kann man ja die Frage stellen, also bringt das was sozusagen bei Facebook irgendwas zu liken oder eben ein Kreuzchen zu machen, was ja relativ unaufwendig ist und leicht geschieht, führt das irgendwie weiter? Das ist die große Frage.
Also ich bin da eher jemand, der sich darüber freut, dass sich immer mehr Menschen im Internet zumindest für Politik interessieren. Und wenn das noch sehr niedrigschwellig ist, eben mit einem Like oder einem Kreuzchen irgendwo zu machen, ist das doch zumindest schon mal ein grundsätzliches Interesse, was man einfach schon mal feststellen muss und eigentlich auch über das man sich freuen können sollte. Das ist auf jeden Fall schon mehr als oft im realen Leben ist, wo die meisten Leute oder viele Leute noch nicht mal den Politikteil in der Zeitung lesen, wenn sie überhaupt Zeitung lesen. Also von daher freue ich mich darüber, dass sozusagen so Mobilisierungen möglich sind oder eben Aufmerksamkeitserzeugungen möglich sind, die früher vielleicht nicht so einfach möglich waren, was natürlich auch wieder Gefahren mit sich bringt. Aber ganz grundsätzlich finde ich das gut.
Also in dem Sinne auch, ist das Internet nicht scheiße oder macht nicht dumm? Das war ja mal der Titel eines Ihrer Vorträge, beziehungsweise auch eines Zeitartikels, der dann auf Zeit Online steht oder den ich da gelesen habe. Also ist es scheiße, ist es nicht scheiße, macht es dumm, macht es nicht dumm?
Naja, als ich dann sozusagen eine Viertelstunde oder 20 Minuten in dem Vortrag geredet habe, habe ich mal die Lösung auf die Frage, ist das Internet scheiße oder warum das Internet scheiße ist, ist die Antwort ganz einfach, weil die Welt scheiße ist. Also der Unterschied zwischen der Welt, der realen Welt, der normalen Welt und dem Internet ist nicht so groß. Also die Probleme, die es in der normalen Welt gibt, die gibt es auch im Internet. Da gibt es ja eben nicht so große Unterschiede.
Auf jeden Fall die Möglichkeit zur Information oder zur Beteiligung, wenn ich das richtig zusammenfassend in Erinnerung habe, was Sie da geschrieben haben, das ist eher positiv zu sehen als die ja wahrscheinlich auch vorhandene Möglichkeit der Ablenkung oder der, sage ich mal, Verdummung, die dann immer wieder angesprochen wird von Kritikern sozusagen aus der analogen Welt. Vielleicht kommen wir nochmal wieder zu zwei Bookmarks hier bei Online Talk, die Radio Wissen. Zu Gast ist Felix Schwenzel von Virisnet und Sie haben immer noch die Möglichkeit, uns Feedback zu geben, Kritik, Anregungen über Mail wissen@diradio.de oder bei Twitter über @diradiowissen oder bei Facebook unter dwissen. Jetzt kommen die letzten beiden Bookmarks von Felix Schwenzel. Der erste print.wirkt und der zweite Dirk von Gehlen. Erste Seite, sind wir froh, dass es nicht heißt Radio wirkt. Da schreibt nämlich ein Journalist über Journalismus und das auch noch kritisch.
Ja, das ist ja schon mal erstmal bemerkenswert. Wobei ich glaube, ja, Print wirkt ist ja sozusagen ein kleines Sprachspiel, aber er schreibt natürlich nicht nur über Print, sondern auch über Online. Aber was ich irgendwie schön finde, ist, dass der Michaelis Pantelouris, der das schreibt, so ein bisschen gegen den Strich auch schreibt oder eben kritisch kann man, das hört sich irgendwie so ein bisschen profan an, er schreibt eben mehr als kritisch, sondern er nimmt die Sachen auseinander und ich finde es immer schön, wenn Leute auch argumentieren können. Also man kann immer gut was meinen oder rummeinen, aber wenn man auch noch seine Meinung belegen kann oder mit guten Argumenten unterfüttern kann, dann macht das eben auch Spaß, das zu lesen. Jemand anders, der es ganz gut kann, aber den ich jetzt nicht empfehlen wollte in dieser Liste, wo ja eh der Platz nicht reicht, ist Stefan Niggemeier, den ich genau eben auch für diese Fähigkeit hochschätze, nicht nur was zu meinen, sondern auch das nachvollziehbar zu belegen, warum er das meint. Und Michaelis Pantelouris, finde ich, kann das auch sehr gut.
Bei der zweiten Seite hier, Dirk von Gehlen, geht es ja irgendwie auch um Medientheorie oder Medienkritik.
Genau, auch er schreibt, wie ich finde, immer die Themen, die ich auch so mit mir rumschleppe, beschreibt die immer auf eine ganz gute Art und Weise, so dass ich ihm dann auch immer gerne auch das eine oder andere Argument mal klaue und dann auch selbst benutze. Warum speziell ich ihn jetzt hier nenne, weiß ich gar nicht. Ich glaube, in letzter Zeit war er einfach ganz oft meiner Meinung. Und ich glaube, wir haben uns auch irgendwie gegenseitig die ganze Zeit verlinkt und gesagt, hier, Dirk von Gehlen, habe ich gesagt, hat was Tolles geschrieben. Und dann hat Dirk von Gehlen gesagt, Felix Schwenzer hat übrigens auch was Lesenswertes darüber geschrieben. Das ist so ein bisschen auch natürlich so diese Inzuchtkiste, die man der Blogosphäre immer vorwirft. Aber man muss ja auch sozusagen, wenn man dann gegen andere versucht zu streiten oder Argumente vorzubringen, muss man auch versuchen, seine Argumente erstmal zu sammeln und ja, eben so eine To-Do-Liste für gute Argumente zu sammeln. Und da helfen mir zumindest eben Leute wie Michaelis Bantelouris und Dirk von Gehlen.
Jetzt haben wir allmählich kommen wir in unsere letzte Viertelstunde und da passt eigentlich, können wir direkt anknüpfen an diese beiden letzten Links, die wir gerade gehört haben. Da ging es ja um Journalismus, um Medienkritik. Im Grunde genommen, Sie haben das ganz am Anfang schon mal gesagt, sind ja Ihre Artikel in letzter Zeit auch so ein bisschen in diese Stoßrichtung. Da ist also einmal zum Beispiel sowas, eine allgemeine stilkritische Bemerkung zum Pluralis Journalistis, wie Sie das genannt haben. Und dann gibt es aber auch konkrete Auseinandersetzungen mit bestimmten Artikeln oder auch generell überhaupt mit dem Bild des Journalisten. Oder Sie haben auch geschrieben, warum Sie da bisher immer abgeraten haben von.
Wovon habe ich abgeraten?
Journalist zu werden. Ah ja, ja. Jedenfalls, ja, das gut. Sind unbeliebt.
Ja. Das ist nicht so einfach, glaube ich, als Journalist. Es ist schwer, Geld zu verdienen, es ist schwer, geliebt zu werden. Also ich glaube, es gibt da befriedigendere Berufe. Aber ich will niemanden wirklich das davon abraten. Es kann ja auch sehr spannend sein. Aber tatsächlich habe ich das seit Anbeginn sozusagen gemacht, dass ich irgendwas, worüber ich mich aufgeregt habe oder dass ich da was drüber geschrieben habe. Also meistens dann auch ganz konkret eben ein Artikel, entweder in einer Zeitung oder in einer Zeitschrift, den ich auseinandernehme. Ganz früher, da war ich, glaube ich, tatsächlich noch in der Schule, also schon sehr lange her, war es genauso. Habe ich in der Tageszeitung einen Artikel gelesen, den ich doof fand, einen Leserbrief, damals nannte man das noch Leserbrief, das Bloggen, geschrieben. Und das war von der Tonalität und sowas eigentlich gar nicht so anders. Also da hat sich über die letzten, würde ich dann jetzt sogar sagen können, 20 Jahre nicht so viel geändert.
Jetzt haben Sie in letzter Zeit, haben Sie mal einen konkreten Artikel rezensiert oder verrissen. Das war in der Zeitung Brand 1 und da ging es eben um auch die Urheberrechte eben an geistigem Eigentum. Und da haben Sie ganz offensichtlich auch eine relativ klare Haltung zu. Und vielleicht frage ich dann nochmal Thomas Reintjes, weil wir nämlich in dieser Woche hatten wir ja diesen spektakulären Fall einer Seite, die stillgelegt worden ist, wo es eben auch um Urheberrechte, jetzt nicht um Geschriebenes, sondern um Filme ging. Und diese Diskussion ist ja eigentlich eine ständige. Auch danach gab es eine Menge Aufregung wieder im Netz. Gibt es da irgendwie eine Entwicklung oder sozusagen die Frage, was ist eigentlich jetzt zu bezahlen, was darf man gratis haben, soll es Urheberrechte geben, soll es digitales Eigentum geben, kann das überhaupt technisch funktionieren? Wie ist da so momentan so die Stimmung? Ist da irgendwas Neues in die Diskussion reingekommen?
Ich glaube nicht, dass was Neues reingekommen ist, erst recht jetzt nicht konkret durch das Schließen von Kino.to. Also da hat man sich dann eher gefragt, ja, wo kann ich jetzt hingehen und mir halblegal oder illegal irgendwelche Fernsehserien und Filme besorgen. Ich denke, das Letzte, was es zu dem Thema gab, ist die Kulturwertmark vom Chaos Computer Club. Da haben wir ja auch im letzten Kölner Online-Talk hier schon drüber gesprochen. Ich weiß nicht, Felix Schwenzel, ich glaube, Sie haben da nichts zu geschrieben. Haben Sie eine Meinung dazu, zu diesem Konzept?
Zur Kulturwertmark? Ja. Also irgendwie erstmal grundsätzlich Sympathie, aber je länger ich mich damit auseinandersetze, desto weniger glaube ich, dass es wirklich ein tragfähiges Konzept ist. Es ist immer so ein bisschen schwierig mit, was man dann so sagt, mit Bürokratie, Geschichten, die dann auf solchen Dingen oft entstehen. Ehrlich gesagt, also normalerweise sage ich, ich bin da noch dabei, mich damit auseinanderzusetzen. Ich habe da noch keine wirkliche Meinung dazu. Also zu dem Thema, das merkt man ja auch in dem Artikel, über diesen Brand 1 Artikel habe ich natürlich schon die ein oder andere Meinung, aber ich denke eigentlich vor allem, dass man da überall wahnsinnig viel differenzieren muss und eben sich vor einfachen Antworten hüten muss. Ich glaube jetzt nicht, dass die Kulturwertmark eine einfache Antwort ist, sondern ein Versuch sozusagen da die Diskussion und das Nachdenken in Gang zu bringen. Und vielleicht ist ja auch der Brand 1 Artikel so ein Versuch gewesen. Aber das ist schon ungeheuer kompliziert und ich habe oft das Gefühl, dass die Presse in Anführungszeichen da eher sozusagen an den Lobbyvereinen der Kulturverwerter, das ist ja auch entscheidend wichtig, dass es nicht die Kulturerzeuger sind, die da sozusagen oft im Mittelpunkt stehen, sondern es sind ja die Kultur oder die allgemein die Verwerter, die ganze Zeit groß schreien und auch jetzt dafür zuständig waren, dass zum Beispiel Kino.to rausgeht. Also es ist wichtig, dass man da wirklich extrem viel und gut differenziert.
Sie hatten ja da mal zu diesem Thema mal eine Diskussion oder einen Meinungsaustausch mit Sascha Lobo und ich habe das hier nochmal rausgesucht. Das war also im Oktober 2010. Vielleicht können Sie das noch so ein bisschen mal beschreiben, was sich so damals zugetragen hat, weil das ja vielleicht auch ein Beispiel von einer kontroversen Diskussion ist oder einer relativ kontroversen Diskussion, die auch einiges Echo sozusagen ausgelöst hat.
Gut, das hauptsächliche Echo hat es deshalb ausgelöst, weil es um Sascha Lobo unter anderem ging, was schon mal alleine sich ein bisschen Echo auslöst natürlich. Und das andere war, dass Sascha Lobo dann am Ende, nachdem wir 2-3 Mal hin und her geschrieben haben, so ein Mega-Rant, der die ganze Blogosphäre beschimpft hat und glaube fast keinen ausgelassen hat, was natürlich extrem resonanzstark dann auch war. Aber ursprünglich ging es darum, dass ich mich gefragt habe, ob Sascha Lobo sich nicht darüber freuen würde, wenn sein Buch geraubkopiert würde. Weil das ja eigentlich auch ein Zeichen von zumindest Interesse, nicht unbedingt vielleicht von Respekt, aber dann doch zumindest von großem Interesse wäre. Das heißt, wirklich erfolgreiche, also es gibt ja auch sogar so Messmethoden, um den Erfolg von Hollywood-Filmen oder anderen Kulturgütern zu messen, ist halt, wie oft sie getauscht werden oder wie präsent sie in Tauschbörsen sind. Und dass eben Sascha Lobos Buch nirgendwo in der Tauschbörse war, das war so meine These, vielleicht auch ein Zeichen dafür, dass es nicht das allertollste Buch oder nicht das allererfolgreichste Buch zumindest geworden ist. Und wie er darauf geantwortet hat, weiß ich jetzt gar nicht mehr so, aber diese Diskussion, denke ich, ist schon auch wichtig, weil die Leute, um die es da geht, nämlich die Konsumenten, ist natürlich meiner Meinung nach ein Fehler, die zu kriminalisieren, wenn sie sich für Kunst, für Literatur oder eben Filme interessieren. Und ich habe oft das Gefühl, dass das Problem ist, dass man nicht schnell genug oder bequem genug an seinen Stoff rankommt. Also amerikanische Fernsehserien ist da so ein klassisches Beispiel. Bis die sozusagen legal in Deutschland zu sehen sind, vergehen oft 1, 2, 3 Jahre und manchmal kommen sie nie nach Deutschland. Also da ist dann die Frage, warum wird der offensichtlich vorhandene Bedarf einfach nicht von der Industrie gedeckt?
Das hieße dann aber den Bedarf decken von der Industrie aus dann doch gegen Bezahlung, nehme ich mal an, während wahrscheinlich das ganz große Interesse dann auch darin bestehen würde, das ohne Bezahlung zu kriegen.
Das ist eine These. Also ich habe die Gegenthese, dass ich sage, es gibt schon durchaus sehr, sehr viele Leute, die auch durchaus für die Bequemlichkeit und die Qualität bezahlen. Also man sieht das am iTunes-Modell. Da sind, glaube ich, ein paar Milliarden, die da umgesetzt werden pro Jahr, mit Dingen, die man bequem auch kostenlos kriegen kann. Also natürlich ich kann mich noch gut erinnern, als die CD eingeführt wurde, da hat die, glaube ich, mal irgendwie 35 oder sogar 40 Euro damals D-Mark gekostet. Also wenn die Preise einem fair erscheinen oder wenn man das Gefühl hat, man kriegt dafür was Besseres, als man sozusagen umsonst kriegen würde, dann sind, glaube ich, schon die allermeisten Leute dazu bereit, dafür auch zu bezahlen. Und ich kenne auch zum Beispiel jetzt privat ganz viele Leute, die durchaus Tauschbörsen benutzen, weil es da eben Dinge gibt, die sie dann entdecken, neu entdecken und dann auch kaufen, wirklich, weil sie dann eben Fan geworden sind von irgendeinem komischen amerikanischen Country-Musiker und sich dann die CDs teilweise direkt in Amerika irgendwie bestellen, weil es sie natürlich auch in Deutschland da nicht gibt. Also es gäbe gar keine Möglichkeit, diesen komischen Country-Musiker aus Amerika zu entdecken in Deutschland, wenn man nicht irgendwie im Internet eben mal drüber stolpern würde.
Ich habe da letztens, um das mal jetzt ganz provokativ so nochmal zu bringen, ich habe letztens im Forum dann anlässlich der Schließung dieses Kinoportals ein Posting gelesen von einem User, der also da vorgerechnet hat, wie viel Geld ihm im Monat zur Verfügung steht und dann noch vorgerechnet hat, was jetzt so ein Film im Kino kostet, was dann dazu ein Becher Cola und eine Dose Popcorn kostet und dann einfach zu dem Schluss gekommen ist, das kann er sich nicht leisten und sich da also praktisch beklagt hat und so das auch argumentiert hat, warum er dann sich Filme saugt. Und dann hat ein anderer darauf geantwortet, der hat aber auch dann dick rot gekriegt, deine Armut kotzt mich an. Entweder du schraubst deine Ansprüche eben auf das Level, was du finanziell auch erfüllen kannst, oder du schraubst deine finanziellen Einkünfte auf das Niveau, was du gerne haben möchtest. Können Sie das irgendwie so ein bisschen nachvollziehen? Also entweder den einen oder den anderen Standpunkt in dieser Diskussion?
Ich glaube, dass Kinos tatsächlich total bekloppt sind, das, was die im Moment machen. Für diese 3D-Kacke und diese komisch, also das ist alles so teuer geworden und auch unbefriedigend und Schlange stehen. Und also ich bin Ewigkeit nicht mehr im Kino gewesen, aber ich habe mir jetzt zum Beispiel kürzlich 4 DVDs von der 6. Staffel von The Shield, eine amerikanische Polizeiserie, in der Videothek geliehen. Das kostet 3 Euro. Oder 4 Euro, nee, 3 Euro hat das tatsächlich gekostet. Also völlig legal habe ich mir diese Serien angeguckt und 3 Euro dafür bezahlt. Also das geht auch legal. Und wenn ich mir die 7. Staffel habe ich mir dann in England, bei Amazon in England bestellt. Das hat dann, glaube ich, 9 Euro gekostet. Da werde ich aber die DVDs, nachdem ich sie geguckt habe, wieder verkaufen und kriege wahrscheinlich nochmal 5 Euro raus. Sprich, das sind auch so 4 Euro für diese ganze Staffel. Also es gibt durchaus Möglichkeiten. Ich hätte es gerne, dass es bequemer oft auch ist. Also billiger ist natürlich auch gut, aber es muss nicht wirklich umsonst sein. Wenn ich die Sachen schnell kriege bei Amazon, dann bin ich durchaus bereit, da auch 10 Euro für zu bezahlen und freue mich.
Also spielt, ob das jetzt legal oder illegal ist, da eine untergeordnete Rolle? Geht es hauptsächlich um Bequemlichkeit?
Ich würde schon sagen, Bequemlichkeit und dieses Sofort. Also ich denke, es gibt nicht das Problem einer Sofort, einer Kostenloskultur. Das gibt es nicht, das wird ja immer so postuliert. Sondern ich glaube eher, dass es eben eine Sofortkultur ist, wo die Leute gerne, wenn sie irgendwie heiß gemacht werden, der neue Harry Potter Film, der da und da jetzt in Amerika anläuft, dann kann man das nicht mehr auf Amerika begrenzen, weil wenn die Werbung in Amerika läuft zu irgendeinem Film, der besonders publikumswirksam ist, dann wollen die Leute in Deutschland nicht irgendwie nochmal 6 Monate, bis es in Deutschland startet, warten. Das haben viele Kinoproduzenten, Filmproduzenten ja auch gemerkt, dass eben bestimmte Filme, die so zum Blockbuster zu werden drohen, eben dann weltweit starten, um genau eben diese Sofortkultur damit sozusagen zu befriedigen und die kostenlos bzw. die Raubkopien damit auch im Zaum zu halten. Nämlich wenn die Leute das kriegen, so wie sie es wollen, dann wollen sie es auch nicht umsonst.
Das wäre doch eigentlich mal ein Hinweis sozusagen an die Industrie, das vielleicht noch ein bisschen besser umzusetzen. Gut, erste Ansätze gibt's ja. Sie haben es gerade angesprochen, Sie sind offensichtlich doch ein ausgesprochener Fan von nicht so bekannten Serien, zum Beispiel aus Amerika, aus England. Vielleicht haben Sie noch eine besondere Empfehlung und B, wo nehmen Sie die Zeit her, sich so eine ganze Staffel dann mal so durchzugucken?
Na gut, man kann das dann ja auch sozusagen on demand gucken, also wenn man gerade Zeit oder Bock hat. Aber da leidet natürlich dann auch das Schreiben ein bisschen drunter. Entweder schreibe ich dann schlampiger oder eben gar nichts oder poste nur Fotos. Das ist jetzt vielleicht auch so ein temporäres Phänomen. Es gibt zurzeit halt auch einfach so viele tolle Serien oder ich entdecke gerade so viele tolle Serien. Also unter anderem, was wirklich eine sehr, sehr dicke Empfehlung ist, ist mittlerweile auch nicht mehr so unbekannt, ist Breaking Bad. Da läuft jetzt, glaube ich, demnächst die 3. oder 4. Staffel in Amerika an. Und das ist wirklich unfassbar toll, diese Serie. Bisschen brutal, aber ich habe noch nie sowas Spannendes, ehrlich gesagt, gesehen wie diese Serie. Was eben auch, das ist ein bisschen spezieller, was ich aber auch irgendwie toll finde, ist True Blood, so eine Vampirserie. Ich glaube, die 598. Vampirserie im amerikanischen Fernsehen. Aber die ist von dem Menschen, der 6 Feet Under sich ausgedacht hat. Und ich finde es irgendwie toll.
So, jetzt haben wir auch noch zum Schluss der Sendung aktuelle Tipps zum Sehen bekommen von Felix Schwenzel, von Virisnet Schreiner, Architekt, Webkonstrukteur, Blogger, Autor, jetzt auch Filmkritiker oder Empfehler, war bei uns zu Gast heute. Die Radio Wissen Online-Talk geht zu Ende so langsam. Wir hoffen, es war interessant für Sie zum Zuhören. Anregungen, Lob und Kritik immer noch per E-Mail an wissen@dradio.de oder per Twitter oder per Facebook. Im Studio verabschieden sich Michael Gessert und
Thomas Reintjes.